Ja, herzlich willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Mein Name ist Katrin Rohwieder. Ich mache diesen Podcast jetzt schon seit ein paar Folgen. Und in diesem Podcast spreche ich mal alleine, mal mit illustren GästInnen über alles Mögliche zum Thema ADHS. Und heute ist das auch so. Mich hat René angeschrieben und hatte zwei Ideen, worüber er mit mir sprechen möchte. Und das eine davon war Neurodiversität. Und ich bin total gespannt, weil man so auf unglaublich viele Art und Weisen über Neurodiversität sprechen kann. Deswegen, ich habe was im Kopf, er hat was im Kopf und wir gucken mal, was damit passiert. Herzlich willkommen, René.
Hallo, Katrin.
danke für deine Initiative. Und ich bin gespannt, was du jetzt erstmal erzählst, wieso du so gern mit mir über Neurodiversität sprechen wolltest. Du hast ein bisschen was geschrieben, aber was ging da in dir vor?
Ja, sehr gerne. Es ist ganz spannend, da den Hintergrund von mir einfach zu wissen. Ich bin jetzt schon mein Leben lang eigentlich mit großen Fragezeichen im Leben rumgelaufen, so wer bin ich und warum eigentlich und wie funktioniert das alles und was ist hier eigentlich mein Zweck, und habe da verschiedene Dinge mir angehört und verschiedene Wege verfolgt und laufe eigentlich mehr oder weniger sehr erfolgreich damit halt irgendwie auch durchs Leben. Und seit ich jetzt vor anderthalb Jahren Papa geworden bin, hat sich noch mal einiges bei mir total verändert. Und ich habe Wesenszüge in mir entdeckt, die ich bisher noch gar nicht kennengelernt hatte. Und bin dann das erste Mal auch in eine Psychotherapie gegangen, wo dann halt irgendwann rauskam, Mensch, vielleicht macht es mal Sinn, sich mit dem Thema ADHS zu beschäftigen, rauszufinden, ob ich da vielleicht drin bin und dass es vielleicht daher auch eben kommt, dass ich jetzt auf einmal anders irgendwo funktioniere. Und long story short, ich habe dann in diesem Jahr eine ADHS-Diagnose bekommen, vom unaufmerksamen Typ, also eher ADS, wenn man das H weglassen will oder kann, und habe dann sofort angefangen, da total rein zu recherchieren, eben dadurch auch deinen Podcast gefunden, der super hilft, da so Basisarbeit für sich selber zu machen, ganz viel einfach Grundlagenwissen zu sammeln und zu merken, es gibt noch mehr Menschen, die damit unterwegs sind und auch noch mehr Menschen, die das erst im Erwachsenenalter herausfinden. Und habe mich da, wie das halt dann eben so ist, mit so einem Hyperfokus da total in dieses Thema reingearbeitet und gemerkt, ja, stimmt, das klärt super viele Fragen für mich einfach und ich kann damit jetzt viel besser arbeiten und umgehen, als ich das vorher konnte. Davor bin ich immer mit der Hypothese durchs Leben gelaufen, ich bin hochsensibel und empathisch und habe das auch immer als meine Superkraft empfunden, die ich auch jobmäßig genutzt habe. Also ich bin als Kommunikations- und Kulturtrainer unterwegs, selbstständig, und habe da immer gemerkt, wie gut mir diese Fähigkeit in die Karten spielt, halt eben Menschen und Situationen zu spüren und da halt eben zu wissen, wann, wie, wo und in welcher Form da halt eben die passenden Inhalte gebraucht werden, sowohl in Gruppen als auch irgendwie mit Einzelpersonen. Und das war irgendwie immer so eine Superkraft. Und jetzt kam diese ADHS-Diagnose über eine Psychotherapie so als Störung, ja, wie das ja halt irgendwie dem Wort halt irgendwie auch so ist, um die Ecke. Und das fiel mir total schwer, das dabei zu belassen oder das so zu nennen. Und dann kam halt eben, ne, in meiner Recherche dieses Wort Neurodiversität und das in diesem Spektrum von anders sein, also der Norm abweichend, ja, halt eben verschiedene Dinge da reinspielen können. Und meine Diagnostikerin beschrieb das so schön als Mischpult, ja, wenn man halt irgendwie ein abweichendes Gehirn hat, so, dann kann das in verschiedene Richtungen abweichen und häufig, ne, also du sagst ja in deinen Folgen eh immer, jedes ADHS ist anders, und ich glaube, dass da halt eben auch einfach noch andere Dinge mit reinspielen, die dann typischerweise auch atypisch sind, so, und die dann zusammenfallen. Und das habe ich bei mir entdeckt, und das höre ich auch immer wieder, wenn ich mit Leuten über das Thema ADHS spreche, dass da halt total viele Überlagerungen halt einfach sind. Und ich dachte, das ist ein Thema, also weil da bei mir so viele Sachen zusammenkommen. Jetzt habe ich auch noch eine Partnerin, die auch in diesem Diversitätsspektrum ist, die ist hochbegabt, was ja auch ne, gemeinerweise eher als was Positives oder zumindest von der Sprache her als was Positives kommuniziert wird, aber genauso schwierig zu handeln ist wie eine ADHS, ne? Also das heißt jetzt irgendwie nicht Hochbegabungsstörung, ja, sondern es ist irgendwie von sich aus erstmal positiv belegt, hat aber genauso viele Ecken und Kanten. Und das halt irgendwie einfach zusammenfassen in so einem Wort fand ich irgendwie total hilfreich und dachte, es ist vielleicht auch für andere sinnvoll, da sich ein bisschen mit auseinanderzusetzen, ne? Dass das halt irgendwie ein großes Feld ist. Ja,
danke dafür. Ich merke den Kommunikationsmenschen in dir, ich das so schön finde, wie du ohne die ganzen Ass einfach so, da ist, ich habe dir sehr gern zugehört. Ich hoffe, es ging den anderen gerade auch so. Was ich da nun rausgehört habe, einmal mega, dieser Gedanke, ey, das war doch immer eine Superkraft für mich. Und jetzt habe ich da so eine Diagnose aufgrund von Sachen, die mir so aufgetaucht sind. Und jetzt ist da plötzlich eine Störung. Und jetzt hast du was gefunden, wo du wieder was Positives für dich auch rausziehen kannst. Oder mit einem anderen Blick da rangehen kannst. Was ich spannend fand, ist, ja, wir haben einmal in der Neurodiversität, also wenn wir darüber sprechen wollen, dieses, da ist viel drin, es ist nicht nur ADHS oder Autismus oder Hochsensibilität oder Hochbegabung, sondern da kommt oftmals auch gerne einiges zusammen. Ist bei mir auch so. Mhm. Aber auch Neurodiversität als Konzept, als Gedankenansatz, wie wir unsere Gesellschaft betrachten können. Und da ist auch, dass es scheint sehr spannend zu sein, weil sich da auch sehr viel verändert hat. Das ist erstmal mit einem bestimmten Grundgedanken in die Welt gebracht worden und dann hat es sich so ein bisschen verselbstständigt und wird sehr unterschiedlich genutzt. Wollen wir dann jetzt erstmal vielleicht darüber sprechen, was Neurodiversität für dich, für mich eigentlich heißt? Und dann nochmal zu gucken, diese ganzen Aspekte davon, wie da so vieles gerne mal zusammenkommen kann.
Ja, sehr gerne. Soll ich ein Definitionsangebot liefern? Ja. Also Diversität, ne, von dem, wo es jetzt irgendwie herkommt, ne, ist ja erstmal die auseinanderklaffende Unterschiedlichkeit, ne? Also es ist nicht wirklich ein Wort, aber hilft es zu umschreiben. Also es heißt einfach nur, Dinge differieren in verschiedene Richtungen. Also es heißt gar nicht richtig und falsch oder normativ und irgendwie abnormal anders, ne? Sondern es heißt erstmal nur Unterschiedlichkeit. Und Neuro ist in dem Fall dann natürlich, ne, das Hirn, also heißt es, ne, wir funktionieren in unserem Gehirn alle ein bisschen anders.
Ja.
So. Ich finde, das ist, glaube ich, auch das, was du damit beschreibst, wenn du sagst, das ist so eine Art zu denken geworden oder so eine Strömung geworden, die sich irgendwie verselbstständigt hat. Ich habe das jetzt auch recherchiert, dass es da sogar mittlerweile eine Flagge zu gibt, ne? Wie es jetzt auch so für diese ganzen Gender-Unterschiedlichkeiten ja auch Identifizierungsmerkmale gibt. Also da gibt es auch schon richtige Strömungen, die sagen, hey, ich erlebe mich als neurodiverser Mensch.
Ja, was ja spannend ist, da möchte ich gleich mal eingreifen, weil die Neurodiversität betrifft ja alle Menschen. Ja. Also ich bin nicht neurodivers, sondern das ist einfach eine Gegebenheit sozusagen, sondern wir sind es alle. Also die Person, die mit ADHS und Hochsensibilität oder irgendwas nichts am Hut hat, gehört auch in dieses Spektrum der Neurodiversität rein. Und das ist was oft so vereinfacht wird, dass Leute sagen, ich bin neurodivers oder neurodivergent.
Ja.
Aber dann ist ja wieder was Abweichendes darin. Aber es geht ja eben genau darum, dass es nicht eine Abweichung von der Norm ist. Und da möchte gerne mal Judy Singer ins Spiel bringen. Die hat 97 oder 98, ich finde unterschiedliche Zahlen, in irgendeiner Arbeit für das Ende des Studiums oder so, sich mit, hat diesen Begriff gefunden, weil sie sich selber mit Autismus beschäftigt hat. Und hierzu geht zu sagen, dass sie den Autismus meint, der früher Asperger genannt wurde, der sozusagen, weil Autismus habe ich in der Logopädie-Ausbildung kennengelernt, als Kinder, die nicht in die Sprache kommen, die nicht in die Schule gehen können, die nicht in dem Sinne so funktionieren, wie die meisten Leute, die hier bei mir zuhören. Und das meint, sie meinte, sie kam aus dieser Ecke familiär bedingt und hat dann gedacht, wir brauchen ein Movement, wir brauchen eine Bewegung, so wie die LGBTQIA+-Bewegung davor. Und sie sagte, jetzt wollen wir nochmal eine neue Bewegung. Und hat gesagt, neuronale Divergenz, weil sie sagt, es gibt eine Biodivergenz in unserer, auf unserer Welt und die braucht unsere Welt. Wir brauchen verschiedene biologische Formen, Pflanzen, Tiere, alles Mögliche, um ein Gleichgewicht zu haben. Und alles hat seine Vor- und Nachteile oder seine spielt miteinander zusammen. Und also sagt sie, so brauchen wir auch eine neuronale Diversität. Und, und das ist alles eben was hat, was man nutzen kann. Und das war ihr so wichtig. Da gibt's noch viel mehr zu und ich hab dann nochmal eine Sache jetzt vorhin gelesen, aber da wurde ich hier ja unterbrochen. Und ich habe es nicht ganz verstanden. Warum will ich da gar nicht so ganz genau drauf eingehen, weil das war, dann hätte ich nochmal nachschlagen müssen. Fachsprache auf Englisch ist dann immer manchmal noch so eine Sache. Aber dass dieser Gedanke finde ich so schön, auch wenn man das dann eben weiterfasst, eigentlich auf ja sehr viele Menschen, die so unterschiedlich sind und dass wir nicht sagen, das eine ist das so und es gibt, dass es überhaupt das eine und das andere gibt oder das Normale und Unnormale, sondern es gibt eben vielleicht Dinge, die häufiger vorkommen. Aber dieses nicht so häufige braucht es eben auch und das kann man gut nutzen und dass, wenn man diesen Ansatz nimmt, man dann auch im Miteinander viel besser ist oder auch jede Person für sich selber dieses, was es bei sich erlebt, die hohe Empfindsamkeit, die vielleicht manchmal Schwierigkeit zu organisieren, aber dann habe ich anderswo eine total große Spontanität, in meinem Fall zumindest, was man dann wieder nutzen kann. Und das finde ich auch einen sehr schönen Ansatz. Ich habe eigentlich gewartet, dass N kommt. Ich wollte das bei N machen und jetzt war das auch genau passend, dass du mir geschrieben hast.
Ah, großartig, großartig. Also ich will das noch ergänzen, weil das sehr, sehr gut jetzt da reinpasst, ne? Das, weil du es so auch gerade abgegrenzt hast oder die Person, die du zitiert hast, das abgegrenzt hat gegen die Bewegung von LGBTQ+. Da fehlte noch ein Buchstabe, glaube ich. Ich bin da nicht so
aber
tief drin.
Sie hat sich abgegrenzt, sie hat gesagt, sie will auch sowas. Also so, ne? Eine soziale Bewegung.
Genau, richtig. Und das, was ich aber feststelle, ist, dass diese queer, wenn ich das Wort dafür benutzen kann, queere Community sich ja doch eher versucht abzugrenzen, weil queer und alles, was LGBTQI+ ist, ja in Abgrenzung zu heteronormativ ist. Da kann man jetzt mit Sicherheit riesig debattieren, ob das wirklich so ist, aber jetzt in der Wort Neurodiversität ist ja eher eine Vereinigung.
Genau, das ist, wir sind doch alles eigentlich eins, ein großer Topf von DNA-Strängen.
Genau.
Und da gibt es halt so viele verschiedene Varianten und da, ja, genau, das soll die Leute da wieder zusammenholen, das stimmt. Und dadurch eine Art von, es geht eben nicht nur um Pride oder um sich stärken, sondern auch um, hey, ihr anderen, die uns als anders erlebt, aber auch ihr selber, die euch als vielleicht defizitär erlebt, guckt mal, wenn ihr eure Stärken kennt, wenn ihr das nutzen könnt. Und dann eben aber auch auf die Sachen, die euch gegenseitig wiederum schwerfallen, eingeht. Weil ich muss ja als neurodiverser Mensch auch auf Sachen neurodiverser habe ich selber gesagt, als Person mit ADHS. Als Person mit ADHS muss ich ja auch auf Leute eingehen, die anders denken als ich. Ich könnte ja auch sagen, es ist voll die Behinderung, dass du meine Art zu reden nicht verstehst oder so, weil ich dir zu viel hin und her springe. Könnte ich ja auch sagen, hast du voll das Defizit, was du hast. Stattdessen denke ich, oh, ich muss anders reden, weil die Allgemeinheit sonst Schwierigkeiten hat, vielleicht mir zu folgen oder so. Und ich bin dann falsch. Und das eben nicht zu sehen, sondern zu sagen, das sind halt alles Varianten und wir versuchen uns in der Mitte zu treffen, aber wir dürfen auch unsere jeweiligen Stärken leben.
Ja, und die braucht es auch in unserer Gesellschaft, ne? Also schon immer, weil man da ja sonst einfach nicht alles abdecken könnte, was halt gebraucht wird. Ja. Ne? Also alleine Jäger und Sammler sind zwei komplett unterschiedliche Stärkenbilder, die dafür gebraucht werden. Ja, also ich glaube, ein ADHSler wäre der wesentlich bessere Jäger, der sich, der super feinfühlig für die Situation ist, super schnell halt super gut im Stress funktioniert, ne, und dieses Erfolgsdopamin-Kick braucht, ne, und der neurotypische ist der perfekte Sammler, weil er genau weiß, was sind die Spots, die ich ablaufen muss und wo kriege ich wann was und wie muss ich mich da organisieren, damit ich auch alles irgendwie heil nach Hause kriege. Also glaube, das ist halt irgendwie, ne, und unsere Gesellschaft ist ja jetzt mittlerweile viel komplexer geworden als das, braucht es auch eben genau diese Divergenz, ja, damit wir in der Komplexität unserer Gesellschaft auch so funktionieren können und eben dieses Defizitdenken einfach auch ablegen können.
Ja, ja. Und wie ist das jetzt aber, nun melden sich ja viele Leute bei mir, ne, die haben all diese Stärken, aber die haben sich so im Laufe ihres Lebens in so ganz schön was reingewurschtelt, wo sie eigentlich die ganze Zeit nur am Schwächen ausgleichen sind. Hm. Und ich habe ja auch so meine Ideen oder meine Erfahrungen damit, wie wir das wieder mehr rausholen können. Aber was hast du für Gedanken vielleicht dazu, wie vielleicht diesen Menschen der Ansatz der Neurodiversität helfen könnte, ein bisschen von diesem Druck und Stress hinter sich zu lassen und mehr auf ihre positiven Seiten zu gucken?
Oha, jetzt kommt gleich ein super politisches Gespräch in mir, ja, hoch. Ich weiß nicht, ob das die richtige Richtung dafür ist, aber ich erlebe das sehr, sehr häufig und das kommt auch immer wieder in meiner Arbeit zu Wort, weil ich glaube, dass das der größte Hebel ist, den natürlich nicht die Einzelperson leisten kann, sondern die Gesellschaft leisten muss als Ganzes und jeder irgendwie und jede seinen Beitrag darin finden darf. Ich glaube, wir sind einfach in einer defizitorientierten Gesellschaft, die das Defizitorientierte kultiviert. Mhm, also ja, alleine wie unsere Schule funktioniert, ne, ja, die den Rotstift ansetzt und dir sagt, 1-, weil du warst nicht gut genug, um perfekt zu sein. Also das ist sowas, brauchen wir das wirklich? Also funktioniert eine Gesellschaft vielleicht auch ohne dieses Defizite-Denken? Weil nur wenn wir dort, wo das ja angefangen wird zu prägen, also bestimmt auch in einigen Elternhäusern schon früher, aber spätestens da wird es ja geprägt. Ja. Nein, das darfst du nicht. Verhalte dich bitte so. Du musst angepasst sein, damit du im System angenommen wirst, funktionierst und irgendwie deinen Weg gehen kannst. Mhm. Und das, ich glaube, nur wenn wir da auf irgendeine Art und Weise eine Bildungsreform schaffen können, dann können wir das als Gesellschaft ablegen. So.
Ja.
Wie gesagt, ich habe dich gewarnt.
Das nee, ist eben. Ich könnte da jetzt mit dir hin abbiegen, weil ich das super spannend finde. Ich führe gerade genau solche, ja, Gespräche mit meinem 11-jährigen Sohn, der, ja, jetzt 6. Klasse ist und plötzlich verändert sich so vieles. Und es geht ständig um Noten. Und er hat halt nicht verstanden, als es darum ging, auf welche Schule er ging, was Noten vielleicht auch mit einem machen können, ne? Und, ja, und jetzt geht es so oft um den Vergleich mit anderen und so und alles macht sich an dieser Note fest und, und wie wenig Freude das bringt. Und so, dass wir ganz viele Gespräche gerade darüber führen, eben wie er da seinen Weg drin finden kann und sich als nicht defizitär betrachtet oder so, dass er Defizite ausgleichen muss, sondern dass er die Schule nutzen kann für sich sozusagen.
Ja,
und das ist, deswegen würde ich da super gerne abbiegen, aber lass uns doch mal gucken, ob wir jetzt würde ich gerne eigentlich nochmal darauf eingehen, dass du mir mal ein bisschen von deiner erlebten Neurodiversität erzählst, wenn wir jetzt auf dich als Individuum gucken.
Ja. Ich fange auch gerne da an, wo wir gerade aufgehört haben in der Schule, weil da das natürlich auch bei mir angefangen hat. Nee, vielleicht sogar noch ein bisschen früher. Ich habe mich schon immer auf jeder Familienfeier als Kind schon irgendwie als jemand erlebt. Ich habe festgestellt, wenn die Stimmung irgendwie komisch war. Und heute als erwachsener Mensch weiß ich halt irgendwie auch, was damals schon die Familienprobleme waren. Aber damals als Kind habe ich irgendwie nur gespürt, irgendwie ist es seltsam. Mhm. Und habe dann mir auf so Geburtstagen dann eben irgendwie ein Programm überlegt und irgendwelche Show-Acts mit meinen Cousinen einstudiert oder Witze erzählt oder halt einfach versucht, diese Gesellschaft irgendwie ein bisschen bisschen wieder aufzuheitern auf dieser festlichen, in diesem festlichen Anlass. Und das war irgendwie das, womit ich auch immer so dieses Thema Hochsensibilität versucht habe zu umschreiben. Aber ich halt auch gemerkt habe, okay, das ist einfach dann damals auch schon so eine Fühligkeit gewesen, die mich dahin gebracht hat, ne? So, ja. Zu versuchen, das zu kitten. Und in der Schule war ich dann eben auch jemand, ne, heute muss man sich ja in so einer Diagnostik mit beschäftigen, Grundschulzeugnissen, da war ich auch jemand, der halt irgendwie auf Tischen und Bänken gegangen ist, wenn ich mich nicht mehr dafür interessiert habe, was da passiert.
Guck mal, da war das also noch das Haar mit drin.
Klar ist das Haar auf jeden Fall, ja. Meine ganzen Kumpels, als ich denen gesagt habe, hier, ADHS aber ohne Haar, die haben mich ausgelacht und gesagt, nee, nee, das Haar, das hast du auch. Und es ist spannend, dass es jetzt in der Diagnostik nicht rauskam,
naja,
weil
es innen drin ist, ne? Ja. Ja, also das sagt, warum heißt ja auch alles ADHS? Ist das den Begriff ADS gibt es nicht mehr so, wird halt noch benutzt, aber weil das Haar halt dann innerlich ist beim Gedankenrasen oder beim, nur so ein bisschen der Fuß, der wippt irgendwie, während man irgendwas tut oder so, ja.
Genau, ja. Genau, und da, was heißt, fing das schon an, aber da hat sich das erste Mal gezeigt und obwohl ich halt eben sehr gute Noten halt auch in den meisten Fächern gebracht habe, außer in den Deutschfächern, ja, da kommt dann auch wieder ein ADHS-typisches Symptom, ne? Entweder Dyskalkulie oder Dyslexie. Bei mir ist es mit Sicherheit irgendeine Art von, damals haben wir Leserechtschreibschwäche dazu gesagt, auch ohne die irgendwie zu diagnostizieren. Ne? Das war das einzige Fach, in dem ich keine guten Leistungen bringen konnte. Und das hatte ich trotzdem eine gymnasiale Empfehlung und habe aber mit meiner Familie zusammen oder die mich so ein bisschen dahin pushend auch entschieden, nee, Gesamtschule ist vielleicht ein bisschen besserer Weg. Ne? Jetzt sind wir wieder beim Thema Schulkonzepte, ne? Damals Ganztagsschule, ein bisschen auch musikalisch, musikalischer Fokus, wo ich auch ein bisschen mehr das einfach ausleben konnte. Mhm. Und da aber dann auch immer wieder einfach gefördert wurde im Sinne von wenn ich dann fertig war mit der Aufgabe, hat meine Lehrerin dann gesagt, hey René, magst du nicht mal auch rumgehen und den anderen helfen, die noch nicht so weit sind, statt deinen Nachbarn abzulenken. So. Also die haben mich da total cool halt irgendwie auch einfach mitgenommen und das halt irgendwie einfach auch genutzt. Und ich glaube, deswegen bin ich mittlerweile in der Erwachsenenbildung, weil das damals schon irgendwie in mir drin war oder aus mir rauskam. So. Und heute oder nee, ich bleib mal noch immer bei dem Thema Lernen, weil das die nächste Haltestelle war dann das Studium, wo es noch krasser wurde, wo dann halt ich auch gemerkt habe, okay, hier komme ich mit dem, ich kann das irgendwie alles so aus dem Kopf lösen und muss auch nicht viel dafür tun, um ein sehr gutes Abi zu schreiben, habe ich das dann gemerkt, im Studium geht das alles nicht mehr so leicht und habe da die erste Sinnkrise eigentlich gehabt und gemerkt, okay, gehöre ich hier überhaupt rein, ne? Ich habe so ein Management studiert, wo alle schon wussten, dass sie Unternehmensberater oder Investmentbanker werden wollten. Und das war für mich aber weder schon so klar, noch hatte ich so einen Fokus halt irgendwo drauf und bin dann aber das erste Mal mit Coaching in Berührung gekommen, wo ich dann gemerkt habe oder erfahren habe, ne, ich darf die Dinge auch anders sehen und ich muss hier nicht nur wegen der Leistung sein, sondern ich kann mich auch hier, ne, das, was du eben auch gesagt hast, hier auch einfach das System so für mich nutzen, dass ich da was von habe, im Sinne von aus den Fächern was mitnehmen, wo ich es brauche, irgendwie bestehen, wo ich denke, dass es halt irgendwie mich nicht fördert und gleichzeitig alles drumherum mitnehmen. Und das ist natürlich dann auch in meinem ADHS hier natürlich super gut gewesen, dass es so ein riesiges Studentenschaftsangebot gab mit ehrenamtlichem Engagement hier und da und alle möglichen Diskussionsrunden und also alles, was ich mitnehmen konnte, habe ich mitgenommen und es war großartig. Ja, also da bin ich dann auch so anders über Tische und Bänke gegangen in dem Sinne. Ja. Und habe aber auch immer wieder gemerkt, wie ich anecke. Also sowohl in der Schule als auch dann eben im Studium habe ich immer wieder gemerkt, dass super viele, und da sind wir wieder bei diesem Defizitorientierten, super viele, also ich habe polarisiert. Mhm. Es gab total viele Leute, die überhaupt nichts mit mir anfangen konnten und mich belächelt haben oder weg irgendwie einfach nicht mit einbezogen haben. Und ich verstehe jetzt sozusagen mit diesem tollen Stempel, den ich jetzt habe, das viel besser. Damals war es immer so, warum eigentlich? Warum bin ich eigentlich?
Ja, kannst du das mal kurz ein bisschen konkretisieren wie du angeeckt und polarisiert.
Ja. Ja, in der Schule, in der weiterführenden Schule habe ich Hut getragen.
Aha.
Weiß nicht, meine Mama hat mich da irgendwie so drauf gestoßen. So. Ich habe den Hut einfach so im Geschäft angezogen, um so ein bisschen zu posen und Styler zu sein, wie man das beim Shoppen halt irgendwie mit manchen Gegenständen so macht. Und sie guckt mich an und sagt, steht dir, willst du den haben? Und ich so, ey, wie jetzt? Ja, wenn du ihn trägst, kaufe ich ihn dir. Und ich so, okay. Und fand es mega eine coole Idee. Und seitdem bin ich also wirklich bestimmt 5 Jahre Hutträger gewesen. Und halt natürlich der Einzige in der ganzen Schule, der einen Hut getragen hat. Und das war aber halt irgendwie mein Ding und cool. Und heute sind es irgendwie im Business die bunten Socken oder bunten Hosen teilweise oder Fliegen, was ich total gerne mag. Also so dieses einfach auffällig sein. Jetzt hast du eben auch schon irgendwie gesagt, ich kann reden. Ja, ich habe das auch schon immer. Ne? In der Schule war es dann der Streber, der halt irgendwie nicht aufhören konnte, alles zu kommentieren oder zumindest eine Meinung oder einen Wortbeitrag zu haben. Und im Studium, das, was ich eben schon so gesagt habe, alle wussten schon ganz genau, wo sie hin wollten. Die sind dann natürlich auch in die entsprechenden studentischen Initiativen gegangen und haben Wirtschaftskongresse organisiert, studentische Beratung gemacht und. Ja, und ich habe halt in meinem Ehrenamt die Uni-Band geleitet so und Weihnachtskonzerte organisiert und so schöne Sachen halt gemacht, die genauso wichtig sind für so eine kleine Uni. Die aber von denen halt belächelt wurden und nicht anerkannt wurden. So. Also das ist das, wie ich immer angeeckt bin.
Inwiefern, wenn jetzt Neurodiversität ein Schulfach und Studienfach gewesen wäre, was wirklich gut rübergebracht ist, wo wirklich tolle Übungen gemacht würden, damit alle Leute füreinander besseres Verständnis hätten, was hätte das für dich geändert damals oder auch ja so über die Jahre?
Ja, ich hätte sagen können, guck mal, das bin ja ich. Ich hätte mich damit besser identifizieren können. Es war eine ganze Zeit lang ein Fragezeichen und ich war so sinnsuchender. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich kann dem einen Namen geben und entweder kann ich mich jetzt der Gesellschaft sozusagen damit widerstellen und sagen, guck mal, jetzt weiß ich, wie ich kaputt bin, ja, oder ich formuliere es einfach um und sage, nee, liebe Gesellschaft, ihr habt es irgendwie nicht hingekriegt, mich da abzuholen. Ja. Ich habe noch ein Bild im Kopf, wo meine Deutschlehrerin, ne, Deutsch war ja immer dieses Fach, was nicht geklappt hat, und meine Deutschlehrerin, die, also es war so Vorlesen, ja, und alle haben gelesen und dann wurde gestoppt, wie viele Wörter man in welcher Zeit gelesen hat, so ein Fokus-Förderkurs. Und dann zieht sie die Brille ab und sagt, das ist ja so interessant, der René, das ist so ein schlauer Junge, aber lesen kann er ja gar nicht. Und das ist natürlich total persönlich und also hat mich natürlich total verletzt. Ne? Und gleichzeitig wusste ich, sie hat recht. Ja, kann ich halt nicht. Und obwohl ich immer mit einer der Klassenbesten war und irgendwie vieles hingekriegt habe und mich als schlau empfunden habe, aber hinzusetzen und eine Gedichtsanalyse zu schreiben, schöne Grüße an Frau Niva, klappt bis heute noch nicht, also wirklich.
Oh, übrigens, René, ich habe was vorbereitet für uns, ein kleines Gedicht von Eichendorff dabei. Lass mal, ja, nee, was soll ich sagen? Ja, okay, genau, also du hättest mehr gewusst, ach ja, das bin ja ich, und hättest nicht so kämpfen müssen, um dich rauszuschälen oder dich dabei besser gefühlt mit dir, hätte sowas in der Art, wenn das Neurodiversitätsthema, ja.
Ja, also ich will nicht sagen, mir hat es an Selbstbewusstsein gefehlt. Ich habe schon immer meinen Weg so verfolgt und habe auch viele Sachen gemacht, die dann meiner Andersartigkeit unterstrichen haben, Auslandsjahr in der Schule gemacht als einer von, ich glaube, 2 oder 3 in meinem Stufe und so Dinge halt, ja. Aber innerlich, ne, da ist dann vielleicht auch dieser Imposter, der ja auch so ganz häufig genannt wird, der dann halt immer wieder hochkommt und mich dann so ein bisschen angestupst hat und gesagt hat so, und ist das eigentlich alles gut so, oder müsstest du eigentlich viel mehr reinpassen, und wieso bist du jetzt, wieso, also ich habe meinen ersten Job 10 Wochen durchgehalten. Ja. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann nicht angestellt arbeiten, funktioniert nicht.
Und das ist dann manchmal das Problem, dass dann um einen herum, wenn man die falschen Leute um sich herum hat, dann sich schlecht fühlt dafür. Oder man kann Leute haben, die das anerkennen und sagen, Hey, cool, dass du das für dich jetzt schon rausfindest und dich nicht noch da durchwühlst oder mit einem das durcharbeiten, ob das jetzt das ist, was man will, ohne dass sie für einen das finden, was man machen muss. Und und dann, also du hast entweder selber da viele Erfahrungen gehabt, der Leute um dich herum, oder selber so eine Resilienz mitgebracht, dass du das alles trotzdem konntest oder so. Weil ich glaube, dass auch viele Leute sich das nicht trauen. Also ich habe jetzt auch gerade heute mit einer Klientin drüber gesprochen, über eine Sache, nämlich anders sein als andere, in diesem Fall wirklich anders sein als die Mehrheit, zeigen zu wollen. Ja. Und dass es halt einfach Leute gibt, die nicht angeguckt werden wollen in ihrem Anderssein. Ja. Weil das anstrengend ist.
Sollen wir es Neuroatypie nennen? Entschuldigung, sollen wir es Neuroatypie nennen?
Das kann man trotzdem hören, das ist nicht wie bei Zoom. Also man kann hier kann hier dazwischen reden.
Ja,
ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Vielleicht haben ja auch die Leute da draußen auch noch Vorschläge.
Ja, müssen wir nochmal fragen.
Genau. Aber sag mal, du bist in einer Runde von Menschen, wo alle angepasst sind oder alle gleich und du bist anders. Du weißt ja nicht, ob die anderen mögen lauter Leute sein, die auch alle sich irgendwie anpassen. Und die würden auch sich eigentlich gern lieber zeigen, tun es aber nicht.
Genau.
Deswegen mögen sie auch nicht so gern, wenn du dich zeigst. Oder sie mögen es einfach generell nicht, weil sie, was soll der Firlefanz, was machst du da wieder? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hinkam. Genau, und wir hatten darüber gesprochen, dass es halt Leute gibt, die da eher so rausgehen und sagen, ja, guck mich mit meinem Hut halt an und komm damit klar oder nicht. Und andere, die sagen, boah, ich will dich gar nicht in diese ganze unbequeme Situation bringen, dass ich hier so anders bin. Oder ich will gar nicht damit konfrontiert werden mit diesen Blicken oder so. Und ich weiß, dass ich auch vieles versteckt habe deswegen. Weil dieses so angeguckt werden, so manchmal belustigt, manchmal, also gerne auch mit Lachen, wenn man Sachen sagt, die man völlig ernst meint und die Leute finden das witzig. Und denkst du, nee, das, oder sie verstehen nicht, dass irgendwas humorvoll gemeint ist, oder? Dann, dass das schwierig ist. Da übrigens noch, von wegen man selber sein, das habe ich mir nämlich auch so schwer erarbeitet. Und ich habe eine Person, mit der ich arbeite, und da ist es so, dass der Betrieb das Coaching bezahlt. Und der Betrieb hat zusätzlich noch einen Workshop ADHS im Beruf gekauft. Und jetzt habe ich diesen Workshop da gegeben und mir kam der mega strukturiert vor. Und diese Person hat nachgefragt und meinte, ja, ich habe mir das auch nochmal nachträglich angeguckt und auch andere Leute gefragt und so. Und ich fand das super und so. Und dann hat irgendjemand in so einer kleinen Runde gesagt, super Vortrag, aber oft so ein bisschen gesprungen. Und witzig war, dass da noch eine Partnerin von jemandem dabei war und das noch mit auch gesehen hat und sagte, nee, macht voll Sinn. Und das war eine Person mit ADHS. Ja. Also die ADHS-Person hat gesagt, nö, voll logisch. Und das Witzige war, dass die Infos waren alle interessant, die ich über ADHS gegeben habe. Aber da war auch viel so, na ja, kenne ich ja auch und habe ich ja auch und so. Aber die Art, wie ich den Vortrag gemacht habe, an der Art, dass eine ADHS-Person, wie die mit denen spricht, wie die war, wie die tickt, dass die anders denkt, das hat die Verständnis gebracht, mehr Verständnis denen gebracht für ADHS oder eben anders ticken als andere oder wie auch immer, als jede Checkliste über was ADHS ist. Das fand ich mega spannend, weil da haben die Neurodiversität erlebt, nämlich gesehen, wir sind hier alle unterschiedlich und Katrin kann uns hier irgendwie alles Mögliche bringen. Aber irgendwie scheinbar, ihr Gehirn ist leider, nein, nicht leider, ist wahrscheinlich wirklich anders als meins. Ich finde das interessant, dass ich jetzt leider gesagt habe. Das war ja mein Unterbewusstsein, das da spricht.
Genau.
Ja, aber das fand ich faszinierend, wollte ich nur mal einwerfen hier.
Total. Und also mir hat die Frage schon alleine gefallen, dass du gesagt hast, was hätte es mit dir gemacht, wenn du das Fach Neurodiversität in der Schule gehabt hättest?
Statt und alle anderen fragen, auch. Was war alle nicht, anderen auch.
Genau, und genau richtig, wir alle zusammen. Mhm. Und statt zu fragen, weil das war die erste Frage, die mir mit der Diagnose sozusagen kam, war, was wäre, wenn ich es früher gewusst hätte? Das sind ja zwei ganz unterschiedliche Fragen, weil ich bin immer so reingegangen, was, wenn ich es gewusst hätte? Ich glaube, es wäre gar nicht in der Gesellschaft, in dem Setting, wo ich war, habe ich genau die richtigen Menschen gehabt, die mich so gefördert haben, wie ich es brauchte. Statt, wenn da jetzt jemand gewesen wäre, die halt das so genannt hätte, meine Eltern vielleicht damals schon drauf gebracht hätte, hey, Marzipan-Diagnostik, und da wäre irgendjemand auf die Idee gekommen, ne, also so 2000er, ich bin ja jetzt 30, war ich so in den 2000ern in der Schule, hätten die mich dann schon irgendwie medikamentös eingestellt, weil es damals ja noch gar nicht so viele tolle, ne, ergotherapeutische und andere, nennen wir sie mal, konservativeren Behandlungsformen gab, ne, sondern da gab es ja halt irgendwie fast nur Medikamente. Wäre das überhaupt förderlich oder sinnvoll in meiner Situation gewesen? Ne?
Das weiß
Für
man
viele,
nicht.
Die ja. spät diagnostiziert wurden, die gesagt hätten, ja, ich wäre jetzt vielleicht irgendwie viel weiter, als ich es jetzt irgendwie ohne geschafft habe. Aber ich glaube, die Fragestellung, ne, zu sagen, hey, wie wäre es denn gewesen, wenn alle dieses Fach gehabt hätten und wir hätten uns über die Unterschiedlichkeit, ja, ja, unseres Denkens ausgetauscht, das hätte ja total viel mit der gesamten Gruppen, also Klassendynamik ja. und einfach auch Gesellschaftsdynamik ja, ja. gemacht.
Weil, wenn wir füreinander das Verständnis haben, dann können wir ja auch miteinander viel besser arbeiten.
Ja, genau. Und halt eben Menschen auch so ansprechen, wie es für sie irgendwie sinnvoll und notwendig ist. Ja, ja? Und das halt eben nicht so defizitär sehen. Ja. Ich habe auch zu dem anderen, was du gesagt hast, noch einen Kommentar. Ja. Du hattest nämlich das mit dem Workshop gesagt. Ne? Passiert mir regelmäßig,
ja.
wenn ich Workshops halte und einfach so anfange, wie ich das halt mache und für mich im Hinterkopf natürlich meine Agenda habe, ja. aber kein Bedürfnis danach, die zu teilen, weil ich auch noch nicht weiß, inwiefern ich mich dran halten
ja.
werde. Ja, direkt eine Nachfrage kommt. Gibt es eigentlich eine Agenda
ja, genau.
oder wann machen wir eigentlich Pause?
Ja.
Und ich denke immer so, Leute, also, warum müsst ihr euch am Anfang von so einem Seminar schon fragen, wann ist eigentlich Pause? Also
ja.
So Dinge, die in meinem Kopf gar nicht
stattfinden. Na gut, da bin ich ja zum Glück, also dass wir, mir hat da meine Logopädie-Ausbildung geholfen, weil ich da gelernt habe, sozusagen für in dem Fall meine Patienten die Dinge zu geben, so, okay, was brauchst du jetzt und so weiter. Und so, du bist in diesen Ansatz, weil von alleine war das bei mir auch null da. So, und dass ich durchaus schon so ein bisschen sowas mache, obwohl Pausen bei jetzt so 2 Stunden gibt es bei mir keine Pausen.
Ja,
und dann denke ich, rede ich in meinem Vortrag davon, dass es auch wichtig ist, dass bei Vorträgen Pausen sind. Und aber ich finde ja, dass es so spannend ist, was ich da gerade rede. Genau, darüber hatten wir heute gesprochen, dass es halt Trainings gibt darüber, wie man Vorträge zu halten hat zum Beispiel. Und die sind aber für viele Menschen, deren Gehirne nicht so ticken, dass sie gerne nach Schema F einen Vortrag machen wollen
ja.
und auch immer sich so reinzwängen wollen in eine gewisse, das Wort
ja.
zwängen sagt schon viel über mich aus, in eine Form.
Ja.
Für andere ist es super. Die kriegen beigebracht, so halte ich einen guten Vortrag, so bereite ich das vor, dadurch halte ich einen besseren Vortrag. Und vielleicht wären meine Vorträge oder meine Podcasts, wäre ein Hammer, wenn ich irgendwie aber es wäre dann, das wäre dann tot, weil es nicht das ist, was aus mir rauskommt. Und das ist das für mich, dieses zu meiner wir sind alle neurodivers, zu meiner Art zu sein zu stehen und zu sagen, ich darf genauso existieren, wie ich bin, gehört auch, dass ich meine Podcasts so mache, wie ich mache, meine Vorträge so mache, wie ich mache. Und dadurch kann ich erst mit den Leuten in Kontakt gehen, weil es aus mir rauskommt.
Ja.
Und das,
sonst ist es nicht authentisch.
Genau. Ja. Und ich weiß, wie lange ich versucht habe, das andere hinzukriegen. So hält man einen Vortrag. So macht man dies, so macht man jenes. Aber die Frage ist, wer diese Leute sind, die einem das sagen. Was das ist
ja
so. Das, ja. Und auch diese Leute wissen vielleicht gar nicht, dass auch sie freier sein könnten und dass es vielleicht für die auch schön wäre. Oder so.
Ja.
Ja.
Ja, doch, viele wissen das, aber der Schmerz ist nicht groß genug. Ne? Das ist ja wieder diese Frage, alle haben ein bisschen ADHS. Ne? Ja, jeder ist irgendwie auf seine Art und Weise anders. Die Frage ist nur, wen beeinträchtigt es auf welche Art und Weise, ne? Und wie intensiv ist das Ganze am Ende. Ne? Also ich glaube, in der Welt, in der Neurodiversität als Grundschulfach da ist und das als ein gesamtgesellschaftliches Verständnis einfach da ist, brauchen wir das S überhaupt gar nicht mehr, weil dann ist es keine Störung,
ja.
sondern ist es halt eben jemand, der unaufmerksame Typ ist, das ist halt irgendwie der hyperaktive Typ und das ist der kognitive Typ.
Aber
da
dürfen
und
wir unaufmerksam auch nicht sagen. Das ist ja defizitär,
naja, gut,
da müssen
ja,
wir was
ist, okay, dann nennen wir es auf, ja,
reizoffen,
recht,
reizoffen.
Reizoffen, großartig, kreativ. Ja, keine Ahnung, also da gibt's ja unheimlich viele Möglichkeiten,
ja.
richtig, ja, aber dann, genau, also dann können wir eben dieses Defizit da rausstreichen.
Okay, das
ja.
heißt, wir zwei
und,
gehen jetzt in die Bildungspolitik, ja, was machen wir, schaffen ein neues Schulfach, was in den Bildungskanon
ja,
aufgenommen wird und dafür wird Rechtschreibung rausgeschmissen.
Ja, Großartige Idee. Ist auch völlig unnötig, weil also du weißt ja auch, was das Wort heißt, wenn es falsch geschrieben ist. Ja, genau. Ich habe mich über jeden aufgeregt, der mir, und ich habe auch mal ein paar Jahre gehabt, in denen ich so Facebook richtig lange Texte und Artikel geschrieben habe, wo mir regelmäßig Leute geschrieben haben, was ich alles falsch schreibe und welche Fehler, Rechtschreibfehler, Kommafehler ich überall mache. Und ich habe mich so lange dagegen gewehrt, überhaupt da irgendwie dran zu arbeiten, gesagt, so Leute, es ist doch egal, ihr versteht doch trotzdem, was ich sagen will. Nein, es gibt Menschen, die sich daran stören. Wie gesagt, meine Partnerin, die mit ihrer Hochbegabung halt eben sehr genau auf solche Dinge achtet und achten kann, hat es mittlerweile aber auch sehr gut geschafft, mir die meisten Kommaregeln so nahe zu bringen, dass ich damit jetzt...
Das ist aber auch, also man kann ja auch eine Hochbegabung und eine LRS haben oder so und dann ist, dann also Leserechtschreibschwäche, dann das ist ja auch eine Typfrage. Also ich weiß, dass ich früher sehr viel Wert darauf gelegt habe, weil das war etwas, was ich konnte. Ich hätte dann vielleicht im Matheunterricht den ohne Noten gemacht, weil das war so mein Thema. Ja. Genau. Aber das wäre ganz spannend, wenn wir die Neurodiversität als Schulfach hätten, weil vielleicht würde dann sich wirklich auch an der Notengebung was verändern. Das passt dann nicht mehr alles so richtig, das Ganze.
Ja, schaffen wir vielleicht nicht zu zweit, also für alle, die zuhören und in der Politik schon sind und uns einen Fuß irgendwie reingeben können, wir brauchen Kontakte. Ja, und wenn da jetzt schon irgendwelche PolitikerInnen, die geheim ADHSlerInnen sind, jetzt hier zuhören, brauchen wir die auf jeden Fall für die Mission.
Genau.
Ich bin auf jeden Fall dabei.
Super, das ist schon mal gut. Dann haben wir das schon mal geklärt und jetzt würde ich gerne nochmal zu dieser Diversität innerhalb des Diversen sprechen. Das heißt, sagen wir mal, wenn man in einer Art und Weise schon diese, zum Beispiel ADS hat, dann kommt da oft noch was anderes dazu oder genau, darüber nochmal sprechen. Das, was du hast da selber auch gesagt, was, also sind es diese zwei Sachen, ADHS und Hochsensibilität oder kommt da noch mehr dazu?
Ja, dadurch, dass meine Therapeutin eben meinte oder die Diagnostikerin eben meinte, irgendwie habe ich ja trotzdem mein Leben bisher ziemlich gut hingekriegt, ne? Sonst wäre es ja irgendwann mal aufgeploppt. Hat sie gesagt, so Menschen nennt sie gerne ADHS-Überflieger. Mhm. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Wort ist, was man irgendwie verwenden muss oder irgendwie offiziell machen will. Aber wo für mich halt irgendwie vielleicht auch so ein bisschen drin steckte, ja, vielleicht so eine leichte Hochbegabung muss da irgendwo auch mit drin sein, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so immer der super, also gute, sehr gute Schüler in allem gewesen, schon alleine, weil von allem, was ich jetzt so bei dir und auch in anderen Formaten so über ADHSlerInnen höre, ist es ja doch meistens eher dann schwierig halt so den normalen Weg irgendwie zu schaffen. Also das denke ich irgendwie auch, dass da irgendwie noch was ist. Was ich jetzt irgendwie auch nicht.
Ja, du hast ja aber zum Beispiel, wenn du nicht damals im Studium gesagt hättest, ich mache es nicht wegen der Leistung, sondern ich gucke, was ich hier rausholen kann.
Ja.
Wenn du das nicht gewusst hättest, dann hättest du dich da irgendwie durchgekämpft und hättest diesen anderen, also du hast da.
Richtig.
Bist immer schon, bist du anders abgebogen. Und trotzdem wird da bei dir wahrscheinlich auch generell eine leichte Hochbegabung oder vielleicht Riesenhochbegabung sein, weil, pass auf, ich habe mal gelesen, dass mit Kindern ein klassischer IQ-Test gemacht wurde, ADHS-Kinder mit und ohne Medikamente und mit den Medikamenten war der IQ höher. Und das fand ich, also bei diesen Tests, weil diese Tests sind ja natürlich für eine bestimmte Funktion gemacht, bestimmte Funktion, die dann eben mit der entsprechenden Stimulation im Gehirn halt anders funktioniert.
Ich kenne mich noch nicht auf Medikamenten, deswegen ich weiß, dass ich irgendwie mal den Weg gegangen sein will, um zu wissen, was sich verändert. Ja. Und vielleicht kann ich davon dann in einem halben Jahr berichten,
wenn
dass
du das
vielleicht auch
umgeht. Genau, wenn du das machst, sei offen für verschiedene Sachen, weil die alle unterschiedlich funktionieren. Auch und manche machen, dass man so gedämpft ist, andere nicht. Und es ist unterschiedlich. Ja. Also da, falls sich das interessiert, dass du nicht gleich mit einer Sache aufgibst, die eine Weile aber durchnehmen, nicht irgendwie sagen, es muss sofort, sondern ein bisschen ein paar Monate oder so und dann kann man auch mal was anderes ausprobieren, wenn man merkt, so dass ich mag das nicht so gerne, wie sich das anfühlt oder so. Genau, aber berichte gerne mal. Ja, also, aber das würde mir auch gesagt, ich weiß, ich habe darüber allerdings irgendwie keine Forschung, ich habe jetzt nicht recherchiert, dieses, dass wenn wenn eben eine Art und Weise, wie man, wenn wir jetzt auch die Norm nehmen, davon irgendwie was anders ist, dass da manchmal was dazukommt, oftmals oder so, eine ADS und eine LRS oder eine Dyskalkulie. Aber also das ist jetzt mein Ding. Ich bin Linkshänderin, habe auch eine Zeit lang gedacht, ob ich vielleicht wegen der, weil ich auch mit rechts habe schreiben gelernt habe, ob das in Wirklichkeit das ist und gar nicht ADHS-Symptome, aber es ist ja nur das Schreiben und ich habe auch viel mit links geschrieben und alles andere mache ich mit links. Und wenn man familiär allgemein guckt, dann ist das nicht alles. Dann bei mir kommt noch das Queersein dazu. Also es ist so eine, wo so, oh, ich habe doch so ein bisschen was in diesem Strauß so dabei. Mhm. Wo man fast sagen könnte, ja toll, das willst du auch noch alles haben, so ungefähr.
Ja, genau.
Aber kommt halt dann irgendwie so einiges zusammen. Und eine andere Form der starken Sensibilität. Ich habe mich nie als hochsensibel in dem empfunden, in dem Sinne, aber auf eine Art war ich es dann doch immer. Aber da kamen auch wieder Ängste und Trennungen zu Menschen aus anderen Gründen mit da rein. Mhm. Ja. Mhm. Du hast gesagt, dass du das kennst bei Freunden, dass die auch verschiedene Sachen mitbringen.
Ja, also bei mir war es jetzt halt eben das, wie gesagt, ich habe mit Hochsensibilität irgendwie das erste Mal Kontakt gehabt, dann eben dieses Thema Empathie habe ich mich lange mit beschäftigt, was ja auch so, da gibt's ja auch so hochempathisch, weiß ich gar nicht so genau, aber das auf jeden Fall, wo ich mich viel drin bewege, ADHS-Sachen, was da so alles anfallen kann auf vielen Stellen. Und ansonsten bei meiner Partnerin halt eben auch, ne, wie gesagt, hochbegabt, und jetzt sagt sie, kommt sie auch immer mehr an den Punkt, wo sie viele von den Dingen, die ich dann beschreibe, auch sagt, ja, so eine leichte ADHS ist bei mir bestimmt
auch. Ja, obwohl, ich habe mal eine Kollegin gefragt aus den USA, die durch ihre Kinder sich mit dieser twice exceptional sozusagen beschäftigt, Hochbegabung und ADHS. Und da habe ich gesagt, wo kann man denn bei Frauen Hochbegabung von ADHS unterscheiden? Und sie meint, es kann manchmal schwierig sein. Mehr hat sie jetzt auch nicht gesagt, weil sie hat auch nicht diagnostiziert, ne? Weil da durchaus manchmal so ein paar Ähnlichkeiten sind, weil da so viel anderes los ist im Kopf, das vielleicht für Selbstorganisation oder dass ja doch vielleicht eine Neigung vielleicht zu Impulsivität oder Ungeduld da ist.
Das merken wir jetzt halt so, dass wir verschiedene Attribute, die wir eher dem anderen zuschreiben, merken, okay, kann ich mich aber auch mit sympathisieren und irgendwie, ne? Also irgendwie genau andersrum ausgeprägt so, wenn wir 80-20, dann 20-80 sozusagen die Verteilungen haben würden, das sind jetzt natürlich fiktive Zahlen, aber von der Idee her, merken wir halt schon, okay, ja, da gibt es schon Anteile. Und das unterstreicht das ja, was du gesagt hast, ne, dass es schwierig ist, auseinanderzuhalten, weil das halt eben eine Überlagerung ist, weil, und dann sind wir wieder genau bei dem Punkt, brauchen wir eigentlich diese kategorischen Beschreibungen, ja, um dem Namen geben zu können, oder können wir uns neue Begriffe unter dem Mantel Neurodiversität.
Ja, na gut, das versucht und, ja zum Beispiel Ned Hallowell aus den USA, der gesagt hat, ja, es gibt ADHS, das ist dann das, wo die Leute behandelt werden und auch behandelt werden können, die das wollen. Die kriegen dann nämlich all diese Sachen, die man sonst irgendwie nicht kriegt, wie Medikamente, Therapie kann man natürlich selber bezahlen, aber ansonsten kriegt man es verschrieben, Ergotherapie, sowas. Coaching kann man in jedem Falle machen, das ist ja egal. Aber das, und dann haben die den Begriff vast erfunden, der im Deutschen nicht so gut funktioniert. Und ich finde es auch so ein bisschen aufgedrückt. Was ist denn various attention stimuli trait oder so?
Cool.
Und ist in diesem Buch, auf Deutsch heißt das, glaube ich, ADS 2.0. Nee, das ist ADHD 2.0. ADS ist kein Makel, heißt das auf Deutsch.
Okay.
Und die haben immer so viel Fließtext drum, wenn ich immer so einen Text nicht so, weil der so durchgehend ohne irgendwelche Absätze, das ist schrecklich für mich. Aber ich habe mich schon ein bisschen durchgewütert und ein paar schöne andere Sachen auch, die da interessant sind. Und der hat sowieso, der sagt immer, ich behandle Leute nicht, sondern I'm unwrapping gifts with these people. Cool. Und das ist irgendwie ganz schön immer. Genau, und das ist, also das versucht er auch, aber es gibt halt eben dieses Label, da habe ich auch in einer Podcast-Folge ja mit Martin drüber gesprochen, es gibt halt viele Menschen, denen das unglaublich hilft, Menschen, die mehr Schwierigkeiten hatten mit Dingen im Leben erstmal überhaupt anzuerkennen und erstmal überhaupt so eine Art auch vielleicht Trauerarbeit zu gehen, was manche Leute manchmal brauchen oder viele Leute brauchen.
Ja.
Und dann eben ja entsprechend auch unter diesem Label klar Informationen zu kriegen, aber es ist auf Defizit orientiert und ich merke das ja auch. Ich will einerseits Stärken zeigen, ich will auch den Leuten klar machen, sie müssen nicht in Leben in emotionaler Achterbahn und ständiger Überforderung leben. Das ist nicht notwendig und man kann das ändern. Und man kann diese schönen anderen Sachen machen, aber dadurch, ich spreche natürlich oftmals diese Schwierigkeiten an, weil ich diesen Leuten ja auch sagen will, hey, du kannst da auch wieder raus. Es ist so ein bisschen so ein ständiger Balanceakt. Und das ist vielleicht bei einem selber auch, weil das wegzudenken, sich zu, dass das, wenn man eigentlich ein Problem hat, dann ist ja schon wichtig, man guckt es sich an. Und, und dann aber eben trotzdem, ja, in die Stärken zu gehen und in das Schöne darin, finde ich ganz wichtig.
Ja.
Ja. Ich habe gerade so gedacht, wir könnten jetzt noch neue Fässer aufmachen, aber es ist schon 50 Minuten, zeichnen wir schon auf, aber wir haben ja jetzt schon das neue Schulfach, was, da haben wir jetzt ja eine neue Aufgabe für unser Leben.
Ja.
deswegen, ja, vielleicht hast du noch ein Abschlusswort, was du den Leuten mitgeben möchtest zum Thema Umgang mit sich selbst, Neurodiversität oder so.
Ja, gerne. Ich habe es schon gesagt, aber ich finde das als so als Abschlussbotschaft nochmal ganz wichtig zu unterstreichen. Setz dich damit auseinander, was ist deine persönliche Superkraft? Wenn du die noch nicht so nennen kannst, dann finde sie heraus und nenn sie auch so, weil Selbstliebe ist ein absolut wichtiger Schritt, um auch in Veränderungsprozesse gehen zu können. Und wenn du weißt, was deine Superkraft ist, dann kannst du die halt eben auch für dich und dein Leben und für die Menschen in deinem Umfeld auch nutzbar machen.
Ja. Sag mal, wenn du so eine Superhelden-Superkraft hättest, weißt du, was das dann wäre?
Ich nutze diese Frage nach der Superkraft tatsächlich sehr häufig als Einstieg in meine Seminare und komme dann immer mit der Empathie. Und merke aber auch, dass es da auch eine Superhelden-Version von gibt. Ne? Empathie ist ja eigentlich am Ende
lesen.
Gefühle lesen. Genau, und Gedanken lesen ist dann sozusagen die Superhelden-Version.
Ja.
Also ja, definitiv wäre es dann Gedanken lesen. Auch wenn ich ja schon genug Geräusch mit den eigenen Gedanken in meinem Kopf habe.
Ja.
Und die wundervolle Inszenierung von Jim Carrey als Gott, der dann auf einmal alle Gebete hören muss. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu viel.
Ja, aber da gibt's ja bei Harry Potter irgendwie was dafür, wie man sein Gehirn absterben muss, das vor Voldemort so ein bisschen dicht machen. Das würdest du dann trainieren,
okay.
Du das ausschalten kannst und halt anschalten kannst, wenn du es brauchst.
Ja, ein paar Horcruxe machen und so.
Nee,
ja,
das mache ich nicht, aber das ist nicht gut für deine Seele, glaube ich. Aber kannst du machen, was du meinst? ich wollte auch gar nicht, bin sofort an dein schönes Schlusswort mit dieser nächsten Frage ran. Das finde ich manchmal so witzig, weil ich schon beim nächsten Gedanken war. Also erstmal danke für dieses schöne Schlusswort und das kann ganz spannend sein, sich damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht, wenn man noch nicht sagen mag, ich nenne das Superkraft, dann schreibt man es vielleicht irgendwo hin. Erstmal und liest es sich, sieht es sich immer wieder an. Superkraft, Empathie, Superkraft, Kreativität, weiß ich nicht, Liebe zum Lernen. Und und dass du da dann man sich so langsam rantastet.
Genau.
Finde ich ganz schön. Ja. Sehr schön. Dann schreibe ich mir jetzt mal auch eine Superkraft auf. Ich kann mich nämlich gar nicht entscheiden. Ich wüsste gar nicht eine. Gott, eine.
Schön.
Also, ist witzig. Also, nee, genau, mache ich mal gleich. Und wünsche dir jetzt erstmal, jetzt habe ich gerade mit was rumgespielt, ist gerade runtergefallen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Aber du bleibst immer ganz kurz dran und wir machen die Aufnahme aus. Und ich wünsche allen noch einen schönen Tag, die das zuhören. Wenn ihr Feedback habt, gerne mir schreiben, eure Gedanken zur Neurodiversität oder wenn ihr auch mal hier im Podcast dabei sein wollt. Dankeschön.
Danke, Katrin, für die Einladung.